Ja, Mädel, Leute. Ich wurde getaggt vom lieben Gunny, der Gu. Kanal ist in der Videobeschreibung. Und zwar taggt er einfach wildfremde Menschen, die den gar nicht haben wollen, dass wir unsere Lieblings-Top 5 Kinofilme erzählen. Ich hätte jetzt natürlich gerne Filme im Kino gesehen früher, wie Zurück in die Zukunft, Star Wars, Terminator, Die Hard oder irgendwie sowas. Aber dafür bin ich, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich noch zu jung. Deswegen habe ich mir 5 Filme ausgesucht, wo ich halt wirklich tatsächlich damals im Kino war. Einer ist auch noch nicht ganz so lange her. Na doch, ist es schon eine ganze Zeit. ich habe mir 5 Filme ausgesucht, die gehen wir jetzt mal schnell durch. Das Video soll nicht sehr lang werden. Ich will eigentlich nicht viel länger werden als Gunny selbst. Ja, dann fangen wir mal an. Als erstes mein, absoluten Lieblingsfilm, Braveheart. Den hat auch schon Gunny, deswegen werde ich da nicht viel zu sagen. Es ist, für mich großartiger Film. Wer ein bisschen zu kurz kommt bei dem Film, finde ich, weil, Hauptrolle Mel Gibson, Regie Mel Gibson, ist der Drehbuchautor Randall Wallace. Der hat halt mit Braveheart seinen großen Durchbruch gehabt, hat dann aber noch Filme gemacht wie Der Mann mit der eisernen Maske, Pearl Harbor, Wir waren Helden, wo er wieder mit Mel Gibson zusammengearbeitet hat. Ja, und danach ist es irgendwie ruhig geworden um den Bruder. Warum? Niemand weiß es. Naja. Aber wie gesagt, Braveheart bei mir absolutes. Also es ist jetzt nicht top gerankt, ne? Was ich jetzt, ist keine 5:1, es ist keine 1:5. Aber Braveheart, ja, ist bei mir auf jeden Fall mit dabei. Soll nicht lange gehen. Wie gesagt, wenn ihr da was zu sehen wollt oder mehr hören wollt über Braveheart, fantastische Geschichte, bildgewaltig, großartige Schlachten. Da hat Gunny schon was zu gesagt. Für mich, ich habe wirklich Filme jetzt reingenommen, ja, die mich irgendwie mit Bildgewalt geprägt haben. Außer einer. Und zu dem möchte ich jetzt kommen. Diesen Film habe ich früher richtig geliebt. Als ich im Kino war, als kleiner Döbbeli, bin ich da reingegangen und fand den Film großartig. Ne? Ich bin da mit meiner Mutter zusammen drin gewesen, die fand den Film auch gut. Aber so mit der Zeit, wo ich mich mehr mit Filmen beschäftige, sehe ich den einfach sehr viel kritischer. Und zwar Forrest Gump. Forrest Gump sagt dem Zuschauer, weißt du was, du kannst ruhig dumm sein, aber es kann trotzdem gut gehen. Ne? Bleib dumm, kritisiere nicht das System, befolge Befehle, du wirst ein großer Kriegsheld. Sorry, also, und dann sieht man seinen Gegenpol, Jenny, seine große Liebe, die halt gegen das System ist, und deswegen bekommt sie am Ende AIDS und stirbt. Ja, das ist so kurz gefasst, dieses Jenny-Bild und das Forrest-Bild. Du bleibst bei Forrest Gump einfach systemtreu. Du denkst nicht selber, du führst nur Befehle aus. Du sollst auch als Zuschauer selbst nichts hinterfragen. Das bekommt man ziemlich am Anfang des Films mit. Der kleine Forrest hat eine Gehbehinderung, braucht deswegen so Gehhilfen, kann kaum laufen. Dann ruft jemand, lauf, Forrest, lauf, und er läuft einfach los. Diese Gehbehinderungen fliegen weg, auf magische Art und Weise kann er auf einmal laufen. Und er konnte dann nicht nur laufen, er war sofort der schnellste Junge aller Zeiten. Er hat die Jungs auf dem Fahrrad abgehangen, zu Fuß und so weiter. Er ist ja vorher noch nie richtig gerannt, aber auf einmal ist er fucking Usain Bolt und rennt allen davon. Der Zuschauer soll es bitte nicht hinterfragen. Ja? Warum das jetzt so ist, warum er auf einmal losrennen kann und gesund wird, naja. Ne? Also es gibt bei diesem Film wirklich sehr viel zu kritisieren. Zum Beispiel, wie sehr man den Vietnamkrieg verherrlicht. Ja? Alle Soldaten da unten waren Top-Leute. Niemand hat irgendeinen Blödsinn gemacht. Es gab gar keine Massaker an diesen Menschen da unten, an den Vietnamesen. Nein, nein, alle waren im Endeffekt gehorsam. Alle haben nur das Richtige getan und so weiter. Also egal auf welche kritische, wo man hätte kritisieren können, auch in der Vergangenheit, auch gerade von Amerika, das lässt man diesem Film schön sein. Der Zuschauer soll das gucken, soll zufrieden sein, soll nicht denken. Ne? Was mich halt wirklich da stört, ist, Forrest Gump soll nicht selber denken, man soll nicht selber denken, man soll Befehle befolgen, dann kommt man groß raus, lernt Ping-Pong spielen, ein Jahr später wirst du Ping-Pong-Weltmeister. Ja. Sorry, aber es ist einfach für mich ein Film, der mich so ein bisschen in diese, ja, ein bisschen diese Bubble reingebracht hat, Filme ein bisschen mehr zu hinterfragen. Je mehr ich einen Film liebe, desto mehr hinterfrage ich einen Film. Bei Filmen jetzt, was weiß ich, der neue Marvel-Scheiß, ja, das ist mir eigentlich egal. Ich muss Filme wirklich sehr lieben, damit ich sie auch hinterfrage, damit ich mir mehr Wissen zu den Filmen, damit ich auch mehr drüber nachdenke. Und Forrest Gump war halt der erste Film, wo das wirklich bei mir passiert ist. Und deswegen für mich, ja, für mich persönlich ein ganz wichtiger Film. Dann als nächstes Bildgewalt, ne? Jetzt kommt wirklich die Bildgewalt. Independence Day, der erste Teil. Ich glaube, wir alle kennen diese Szene, wenn dieses Alien rot leuchtend, rot glühend durch die Wolken bricht, wie über New York sich so ein Schatten breit macht. Man sieht so von oben, wie dieser Schatten über die ganze Stadt sich verteilt. Das ist halt schon sehr, 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 sehr bildgewaltig. Auch das Acting der Schauspieler ist ziemlich gut, ne? Will Smith, davor Bad Boys gemacht, war das Einzige, glaube ich, was ich von ihm gesehen habe. Ich war nie der große Prinz von Bel-Air-Fan. Deswegen ging mir Will Smith eigentlich immer ziemlich am Arsch vorbei. In Bad Boys und danach mit Independence, der hatte den großen Durchbruch gehabt, ne? Genau wie Jeff Goldblum, der, glaube ich, vorher, war es nicht, es war, glaube ich, sogar kurz vorher, Jurassic Park hatte. Und dann auch mit, ja, nach Independence Day dann zu den absoluten A-Rated-Schauspielern in Hollywood gehört hat. Aber auch die Nebendarsteller waren großartig. Bill Pullman als Präsident, Judd Hirsch als Vater von Jeff Goldblum, also von David, Randy Quaid, großartig. Der Russell, der verrückte Pilot und so weiter. Also, das waren einfach super viele sympathische Rollen. Ja, und die haben das einfach stark gespielt. Die haben das einfach gut rübergebracht. Man hat ein bisschen Witz dabei gehabt. Auch Brent Spinner, dieser verrückte Professor in Area 51, der Data-Schauspieler aus Star Trek. Das war einfach groß. Das hat gut zusammengepasst. Hat einfach alles stark zusammengepasst. Was ich auch gemocht habe, war, dass man Area 51 ein bisschen thematisiert hat. Diesen Roswell-Absturz, über den man ja heute noch nicht allzu viel weiß, ist es passiert? Nein, ist es wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt eine riesige Legende, eine riesige Geschichte. Und das hat man einfach aufgefasst und ja, in den Film mit reingepackt. Ne? Da hat man das erste Raumschiff der Aliens in die Finger bekommen, seit dem Vorspann schon daran. Das war einfach ein richtig guter bildgewaltiger Film. Ich fand die Story okay. War jetzt natürlich, ey, Aliens greifen die Erde an. Das ist jetzt nicht, ja, es ist jetzt nicht die Riesenstory. Aber ja, ist einfach von den Schauspielern her gut gewesen. Die Rollenauswahl war gut. Ja, perfekte Besetzung. Und man hat sich in Independence Day auch noch mehr getraut. Anstatt kurz vor der Vernichtung oder vorm Angriff der Aliens, dass man sie noch stoppen konnte oder so, hat man sich mal getraut, ja, sich mal New York in Schutt und Asche legen zu lassen. Ja, viele große Städte, also die Effekte waren ja großartig zu der Zeit, ne? Die Aliens haben wirklich angegriffen. Die Städte, jeder kennt diesen grünen Strahl, der auf das Weiße Haus draufballert. Großartig. Das war einfach, ja, es war einfach geil. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Es war geil. Man hat auf einmal gesehen, ey, die Menschen haben es nicht geschafft, die Aliens vorher zu stoppen. Nee, es ging mal bildgewaltig rund. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen an dem Film. Dazu hat man diese Dogfights, wo die Jets der Erde gegen die Außerirdischen so im One-on-One sind. Dann wo Will Smith in seinem Jet gejagt wird. Jeder kennt die Szene am Ende, wo er ihm da eine reinhaut, oder willkommen auf der Erde oder was sagt er? Sowas nenne ich eine Begegnung der dritten Art oder der unheimlichen Art, irgendwie sowas. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Aber jeder kennt die Szene und schlürt ihn dann durch die Wüste. Er ist einfach gut gemacht. Ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und wo wir bei Besetzung waren, Will Smith war in Independence Day super. Ja, für den zweiten hat es leider nicht erreicht, weil er wollte, dass sein Sohn da unbedingt mitspielt. Da hat Roland gesagt, nee, lass mal. Und da hat Will Smith gesagt, nee, dann bin ich auch nicht dabei. Und dann sagt er so, ja, dann hau ab. Nach dem Film hatte Will Smith natürlich super viele Rollenangebote bekommen. Und er hat sich gegen den nächsten Film entschieden, den ich drinne habe. Er hat sich für Wild Wild West entschieden. Was für ein Scheißfilm. Was für ein Fehlgriff in seiner Karriere, meiner Meinung nach. Er hatte nämlich die Rolle angeboten bekommen für Neo in Matrix. Warum auch immer er die abgelehnt hat, niemand weiß es, aber der nächste Film auf meiner Liste ist Matrix. Matrix 1. Auch hier großartiges Schauspiel von Carrie-Anne Moss, Lawrence Fishburne als Morpheus, Hugo Weaving als Agent Smith, unglaublich gut. Wirklich unglaublich gut. Agent Smith hat den Film noch ein bisschen aufgewertet. Keanu Reeves an sich nicht der beste Schauspieler. Vom Acting her und so weiter. Aber er bringt einfach trotzdem alles rüber, was er rüberbringen muss. Ne? Dafür haut er die Kampfchoreografien raus. Ah, der ist halt... Jeder mag Keanu Reeves, oder? Jeder mag ihn. Und ja, wer weiß, wie seine Karriere verlaufen wäre, hätte Will Smith zu Matrix ja gesagt. Denn Will Smith war die erste Wahl, Keanu Reeves so die zweite. Und Will Smith hat mal im Interview gesagt, dass er auch gar nicht so gut mit Lawrence Fishburne kann. Er hat für die Rolle verlangt, dass Morpheus von Val Kilmer gespielt werden sollte. Hätte ich jetzt, weiß ich nicht. Ich finde Val Kilmer ganz gut. Ah, wirklich sehr gut. Aber ich mag halt Lawrence Fishburne in der Rolle als Morpheus. Kann mir irgendwie nichts anderes vorstellen. Ich könnte mir auch nicht wirklich Will Smith als Neo vorstellen. Man hat jetzt natürlich Keanu Reeves drin, ne? So, warum ist Matrix auf der Liste? Ich finde, der Film gibt so viel. Ich will jetzt gar nicht über diese Bildgewalt reden, die wahrscheinlich jeder kennt, ne? Das erste Mal, dass so eine Kamera 360 Grad, jeder kennt die Szene, wo Trinity hochsteigt und die Kamera geht so 360 Grad um sie rum. Oder die Szene, in der Neo, also Keanu Reeves, sich nach hinten lehnt und mit den Armen, was ja in 100 anderen Filmen noch verarscht wurde, wo die Kugeln so über ihn rüberfliegen. Wirklich großartige Effekte, ganz, ganz großartige Effekte für die Zeit. Aber der Film geht noch tiefer. Der Film hat noch was anderes, und zwar spricht er über den Sinn des Lebens irgendwo, ne? Es ist ja der Sinn des Lebens. Hat das Leben wirklich einen Sinn, wenn wir alle nur in so einer virtuellen Realität wären? Wo wären wir lieber? Wären wir lieber draußen und würden wirklich leben in der kaputten Wirklichkeit? Oder würden wir lieber unwissend und wohlbehütet irgendwo in der Matrix leben? Ich finde, das hat nochmal so ein bisschen... Hat nochmal so ein bisschen Tiefgang in einen Film, der eigentlich ja komplett actionlastig ist, das eigentlich wirklich nur Action-Sci-Fi ist. Aber der Film hat da wirklich Tiefgang. Dazu dann diese Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity, die wirklich am Ende erst aufgelöst wird. Man merkt immer so ein bisschen, dass zwischen den beiden wahrscheinlich irgendwann was laufen wird. Aber es wird einem nicht die ganze Zeit ins Gesicht geklatscht, wie in den heutigen Filmen. Es geht einem, diese Liebesgeschichte geht einem nicht auf den Sack. In dem Film. Und das finde ich halt wirklich großartig. Dass da so eine fast perfekte Liebesgeschichte drin ist, die sich am Ende auflöst, weil sie sagt, du musst der Auserwählte sein, denn ich liebe dich. Und dann steht er wieder auf und dann kommt diese andere, die nächste ikonische Szene, an die sich jeder erinnern kann. Die Agenten schießen auf Neo. Er sieht auf einmal alles hier in diesem, diese Buchstaben rieseln in diesem Grün nach unten. Jeder kennt diese Szene. Die Kugeln fliegen auf ihn zu. Er hält die Hand nach vorne. Ja. Jeder kennt diese Szenen, ne? Bei so einem uralten Film. Und jeder kennt immer noch diese Szenen. Das ist einfach, da weiß man, wie gut die damals waren, dass sich heute noch jeder dran erinnert. Die sind mittlerweile auch 26 Jahre alt zur Aufnahme dieses Videos hier. Und jeder denkt heute noch, boah, ist das cool. Ja, also ich kriege doch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie Neo auf einmal aufsteht und sieht dieses ganze Grüne, wie die Matrix wirklich ist. Einfach cool. Dann die Musik dazu ist einfach stark gemacht. Super stark. Matrix ist auf jeden Fall mit auf meiner Liste drauf. So, dann kommen wir zum nächsten Film. Und zwar einer, der eine ganze, der ein ganzes Märchen gerettet hat. Eine ganze Comicreihe, meiner Meinung nach. Und zwar Batman The Dark Knight. Der zweite Teil aus der Christopher Nolan-Reihe. Großartig. Und nicht nur, nicht durch Christian Bale, sondern wirklich durch Heath Ledger. Jeder kennt diesen Joker. Jeder kennt diesen Joker, wo man denkt, Junge, das ist nicht dein Ernst. Malt, warum muss der so aussehen? Ja, das hat sich, glaube ich, jeder gedacht, als er das erste Mal den Joker so gesehen hat. Und wenn man dann in diesen Film gegangen ist und diese schauspielerische Leistung von Heath Ledger gesehen hat, Wahnsinn. Also wirklich großartig. Der hat, ja, Batman war für mich tot. Ne? Batman war für mich nach der Michael Keaton, Tim Burton Ära war für mich Batman irgendwie vorbei. So als hier, wie heißt der? Shoemaker oder so. Boah, ich habe den Namen. Ich habe mir irgendwo sogar aufgeschrieben, glaube ich. Jael Shoemaker oder so. Der hat diese unglaublichen Scheißfilme. Batman Forever mit Val Kilmer, Batman and Robin mit George Clooney, auch die Bösewichte, hier Poison Ivy und hier Jim Carrey als Riddler, Tommy Lee Jones, Gott, war der scheiße in dem Film. In Batman and Robin, Mr. Freeze, sogar Schwarzenegger, Bruder, was habt ihr da verbrochen? Warum hatte Batman Nippel? Alter. Ja, da war Batman für mich tot. Ich glaube, für jeden Batman-Film war Batman da tot. Und es hat halt wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis sich jemand ein Herz gefasst und hat nochmal angefangen. Mit Batman Begins, der war schon nicht so schlecht. Den fand ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich zugeben. Aber The Dark Knight hat diese ganze Serie nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Mit Heath Ledger. Der nächste Teil wurde dann auch wieder nicht so gut. Mit Bane. Den hat man halt, ja, als Provisorium genommen. Der nächste Teil war wieder mit Heath Ledger geplant. Der hat sich dann leider suizidiert. Manche sagen, weil er halt durch diese Rolle des Jokers, weil er sich so da reingelebt hat, wurde er irgendwann ein bisschen crazy und ja. Ich weiß es nicht. Also ich will auch jetzt nicht drüber spekulieren, über den Tod von den Menschen. Vorher habe ich Heath Ledger nie wirklich als ernsthaften Schauspieler gesehen. Ich habe eine Menge Filme von ihm gesehen. Ja, was heißt eine Menge? Ritter aus Leidenschaft. Der Patriot hat er schon mal mit Mel Gibson zusammengespielt auch. Da war er, der älteste oder zweitälteste Sohn, ich weiß es auch nicht mehr. Ist schon zu lange. Brokeback Mountain war kein schlechter Film. Ja, aber dann irgendwann, ja, nach Brokeback Mountain und Ritter der Leidenschaft und so weiter, naja, waren dann nicht so mein Genre an Filmen. Deswegen, als ich dann gehört habe, dass der den Joker spielt, ich sag euch, wie es ist, ich bin da mit sehr gemischten Gefühlen rangegangen. Dann habe ich die Bemalung des Jokers gesehen und habe mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nichts werden. Und als man dann dieses Schauspiel gehört hat, auch gerade im Englischen, aber auch die deutsche Synchro ist super. Ne? Ganz, ganz großartig. Ich höre mir lieber auf Englisch an, aber auch die deutsche Synchro absolut Spitzenklasse. Ich fand es halt gut. Der hat ja noch mal das Ding so rumgedreht. Batman war ja selber so im Zwiespalt. Er wollte ja Platz machen für den neuen Staatsanwalt Harvey Dent. Da hat dann Batman gesagt, er hängt vielleicht seinen Suit an den Nagel, er macht nicht mehr den Batman. Harvey Dent räumt jetzt in der Stadt auf, der neue Staatsanwaltschaft. Da macht er jetzt hier. Ja, und das hat dem Joker so gar nicht gefallen. Und ja, es ist einfach wirklich für mich ein absoluter Klasse-Film. Muss man gesehen haben, wenn man Batman ein bisschen mag, das für mich der beste Batman-Film. Da kommt auch jetzt hier so ein Dawn of Justice oder. Ja, dieser ganze Dreck, kommt da für mich alles nicht mehr ran. Ne? Also das ist für mich der beste Batman-Film seit Tim Burton. Oder vielleicht sogar, ja, es ist sogar besser als die Tim Burton-Serie. Ne? Als die Tim Burton-Reihe, Michael Keaton. Batman, The Dark Knight und wirklich durch Heath Ledger. So, damit kommen wir zum letzten in der Reihe. Da auch, den dort ein bisschen, ja, der vermeintliche Bösewicht den Film so sehr aufwertet. Und zwar Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik. Fluch der Karibik, der erste Teil, für mich ein ganz, ganz großer Meilenstein, weil Disney sich endlich mal wieder was getraut hat. Disney hat nicht auf altbewährte Sachen gesetzt, wie in der heutigen Zeit, und macht einfach eine Realverfilmung draus. Nein, Disney hat damals Fluch der Karibik, das war ein Themenpark in Disneyland, Disney Park, keine Ahnung, was der Unterschied ist. Das eine ist da, das andere da, ich weiß. Das war einfach ein Themenpark. Und Disney ist damit ein riesiges Risiko eingegangen, dieses Ding einfach zu verfilmen. Und großartig. Und die haben dafür einen Regisseur genommen mit Gore Verbinski. Der war eigentlich für andere Sachen bekannt. Ne? Der hat früher nur Musikvideos gemacht. Dann hat er The Ring gemacht, diesen Horrorfilm, dieses Remake des Horrorfilms. War, glaube ich, einen japanischen zuerst. Und dann, naja. Da hat er auch nicht schlecht abgeliefert. Und den haben sie halt wirklich für einen Disney-Film genommen. Für Fluch der Karibik. Dem ist es auch zu verdanken, dass gerade am Anfang von Fluch der Karibik, da kommen ja die Piraten schon ziemlich düster rüber, ne? Auch weil Geoffrey Rush, oh, ich bekomme mit dem Namen, mit dem Anfangsnamen, Geoffrey Rush als Barbossa und so weiter, der ist ja, ja der ist schon böse, ne? Der sieht schon böse aus. Und es ist neblig, die Black Pearl kommt angeschissen. Ja, das ist schon, ist was Neues von Disney gewesen. Was sehr, sehr Neues. Und man hat halt Elizabeth Swann, man hat also Keira Knightley und Orlando Bloom als Will Turner und Elizabeth Swann. Die spielen halt super. Dann diese zwei Sidekicks hier, Pintel und Raghetti oder wie heißen die? Ich krieg die Namen bestimmt nicht auf Reihe. Und erst nach, ich glaube nach 10 Minuten oder 13 Minuten oder 12 Minuten kommt das erste Mal erst Jack Sparrow ins Spiel. Und wie, ja? Für mich eine der großartigen Charaktervorstellungen, die es gibt. Man sieht ohne Worte, einfach nur durch Bilder. Er kommt da auf seiner kleinen Schaluppe, auf seinem, nein, es ist ja nicht mal eine Schaluppe, es ist so ein Rettungsboot mehr oder weniger, das gerade vollläuft, ne? Und er lehnt da ikonisch an diesen Mast oben und dann sieht er, oh nein, das Schiff läuft voll Wasser und es ist, der Typ ist einfach großartig. Der Typ ist einfach komplett großartig. Johnny Depp als Jack Sparrow, für mich eine der meiner wirklich absoluten Lieblingsfiguren in der Filmgeschichte. Aber auch wirklich nur in den ersten zwei Teilen, denn da spielt er ein bisschen die Nebenrolle. Jack Sparrow ist niemals die richtige Hauptrolle, das passiert erst später. Und dann werden die Filme einfach immer schlechter. Jack Sparrow hat, finde ich, im ersten und zweiten Teil auch noch, aber im ersten gerade, die perfekte Screentime. Es geht halt, ja, er will auch, was andere wollen, zumindest redet er ihnen das ein. Er ist nicht der größte Kämpfer, er ist halt wortgewandt, er ist ein Überlebenskünstler. Und Disney war absolut dagegen, wie Johnny Depp Jack Sparrow spielen wollte. Disney hatte da gar keinen Bock drauf und hat gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und er hat gesagt, ey, Piraten sehe ich so, die waren halt betrunken und ja. Und er hat gesagt, ey, wenn wir es nicht so machen, lasse ich es halt sein. Aber Disney wollte unbedingt und auch der Regisseur Verbinski wollte unbedingt, Verbinski wollte unbedingt Johnny Depp haben. Und Johnny Depp hat das so gut gespielt und Disney hat irgendwann gesagt, jo, komm, dann mach halt. Dann mach halt so dein Ding. Ich weiß nicht, ob die sehr an das Ding von Fluch der Karibik geglaubt haben. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Die haben halt wirklich sehr viel riskiert und haben halt damit gerechnet, dass es floppen könnte. Aber der Film war so liebevoll gestaltet. Jede Rolle war einfach wirklich gut. Die Rolle von Barbossa war perfekt. Auch jeder in der Mannschaft wollte, also wie die unter Barbossa gedient haben. Orlando Bloom und Keira Knightley, die waren wirklich perfekt gespielt. Und Johnny Depp setzt dem Ganzen die Krone auf. Ne? Diese Geschichte zwischen Keira Knightley und Orlando Bloom, dann auch dieses Degenduell in der Werkstatt von Will Turner, von Orlando Bloom, mit Johnny Depp, großartig, absolut großartig. Und du denkst dann manchmal so, ah, vielleicht kann er doch und will er doch. Aber dann siehst du, ah, er kämpft nur mit fiesen Tricks. Ne? Und dann immer, wenn er darauf angesprochen wird, Pirat, hallo, Pirat, was hast du erwartet? Ne? Also, er überrascht auch. Jack Sparrow überrascht noch Leute, die diesen Film gucken und die einfach einen Helden erwarten, der aber gar kein so richtiger Held ist. Der ist einfach ein Dulli, er ist Überlebenskünstler. Ich glaube, so kann man es am besten sagen. Der Typ ist einfach Überlebenskünstler. Er weiß, was er sagen muss, wann er es sagen muss. Der kann seine Meinung zu 180 Grad drehen, von einer Sekunde auf die nächste. Und er ist sich immer selbst der Nächste, ist der absolute Opportunist. Man sieht das, wenn er gleich am Anfang Elizabeth Swann rettet vorm Ertrinken. Und um seine eigene Haut zu retten, nimmt er sie halt 10 Sekunden später als Geisel und hält in eine Kanone an den Kopf. Das ist, also er ist sich selbst immer der Nächste und das darf man bei Jack Sparrow nie vergessen. Großartig. Also absolut großartig. Für mich Fluch der Karibik 1. Freunde, und das waren sie, meine Top 5 Filme, in denen ich selber im Kino war. Es gibt sicher Leute, ich weiß, Der Pate und so weiter, aber da war ich halt überall nicht im Kino, ne? Dafür bin ich zu jung. Was sind eure Top-Kinofilme, in denen ihr selber im Kino wart? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare, gebt gerne ein Like für das Video, wenn ihr mögt. Wenn nicht, ey, das ist so ein kleines Zwischenprojekt für den Ganni. Wenn ihr fragt, warum kommt das auf dem Hauptkanal, nicht auf dem Filmkanal, ja, aus Respekt zu Ganni, ne? Sonst wird's ja keiner sehen. Dann bleibt's vielleicht an mir, jetzt noch jemanden zu taggen. Weiß ich nicht, ob ich das auch machen soll. Falls ja, tagge ich Gon-Gon, also den Gonzo.
Gonzo ist ein Loser.
Das stimmt. Ich tagge den El Knablo und ich tagge den Mad Dog. Mal gucken, ob die Filme kennen. Bin gespannt. Leute, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und falls ihr mal... Wir werden also demnächst auf jeden Fall auf dem Filmkanal auch sowas planen. So einen großen Filme-Podcast haben wir alles schon geplant. Dann wurde aber der eine krank, dann der andere. Ja, aber da wird's mal was Ausführlicheres zu geben. Ich habe jetzt wirklich versucht, in Bruchstücken die Filme irgendwie so runterzubrettern. Ich hoffe, es war trotzdem okay für euch. Falls ihr da mal Bock drauf habt, schaut auf dem Zweitkanal vorbei. Leute, ansonsten bis zum nächsten Mal. Metal Love.